Heute hören Sie, meine Damen und Herren, die 10. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. Ursprünglich wollte Stefan diese Ägyptenreise zusammen mit seiner Frau Helen machen. Das heißt, ganz zu Anfang wollte er überhaupt nicht nach Ägypten, sondern nach Volynien, in die Heimat seiner Eltern reisen. Denn Stefan ist seit einiger Zeit einer starken Erinnerungssucht verfallen. Und davon bringt ihn diese Ägyptenreise ab, dachte er. Aber auch hier ist alles Vergangenheit, bis auf die taffe Lady, diese Archäologin. Es liest Leonard Lansing.
Nachdem sie einige Zeit geschwiegen hatten, sagte die Frau, dass sie Deutsche sei und dass sie beide sich schon im Männerhaus auf Deutsch hätten verständigen können. Er gestand ihr, sie für eine englische Archäologin gehalten zu haben, worauf sie sagte, dass dies hoffentlich ein Kompliment gewesen sei. Auf jeden Fall, sagte er, und fügte hinzu, dass englische Archäologinnen sich durch Mut, Intelligenz und Attraktivität auszeichneten. Wie viele er denn kenne, wollte sie wissen, worauf er erwiderte, keine einzige. Habe ich mir doch gedacht, sagte sie, und erzählte ihm, dass sie keine Engländerin, sondern Deutsch-Spanierin und Professorin für Ägyptologie an der Universität Bonn sei und Mercedes heiße. Ihre Großmutter mütterlicherseits habe auch Mercedes geheißen. »Dann ist Ihr Vater Deutscher?«, fragte er zurück. »Er lebt nicht mehr«, sagte sie. »Schon viele Jahre nicht mehr.« »Und Ihre Mutter auch nicht. Schließlich sei sie selbst ja schon im Großmutteralter.« »Für spanische Verhältnisse«, bemerkte er, »da werden die Frauen ja schon mit Ende 30 Großmutter.« »Schmeichler«, erwiderte sie und blickte ihn für einen kurzen Moment auf die gleiche Weise an, wie sie es im Männerhaus schon einmal getan hatte. Dann fragte sie ihn, ob er gar nicht wissen wolle, wohin sie führen. Er sagte, aber ja, obwohl es gar nicht stimmte. Er hatte unbedingtes Vertrauen zu ihr und wäre ihr in diesem Moment überall hin gefolgt. Sie sagte, dass sie auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz seien. Sie leite die Arbeit an einem schon länger entdeckten, bisher nicht ausgewerteten Grab im Tal der Könige, welches zwar nicht allzu bedeutend sei, sich aber in unmittelbarer Nähe zum Grab des Tutanchamun befinde und somit bedeutend genug sei, um wissenschaftlich ausgewertet zu werden. Ein Ramses-Grab und wahrscheinlich das des Nachfolgers von Ramses XI., den man aber nicht einfach Ramses XII. Nennen könne, weil das die ganze Ramses-Chronologie über den Haufen werfen würde. Sie und ihre Kollegen bezeichneten das Grab darum auch nicht als Ramses-Grab, sondern würden es nur KV-49 nennen, wobei KV natürlich nicht für Köchel-Verzeichnis stehe, sondern für Kings Valley. Außerdem habe besagter Ramses-Nachfolger, ob es sich nun um Ramses XII. Oder aber um einen Vorgänger von Tsmendes oder Amenemnesu bzw. Neferkare handle, was aber auch nur Spekulation sei, gar nicht im Grab gelegen. »Das klingt ja abenteuerlich«, sagte Stefan, worauf sie nur ein »geht so« erwiderte. Dann wollte sie wissen, ob auch er einen so abenteuerlichen Beruf habe, so dass er nicht umhinkam, ihr zu erzählen, dass er den Bereich Deutsch als Fremdsprache an einer Berliner Universität leite und vor allem für die Verwaltung und Organisation zuständig sei. »Keine Lehre?«, fragte sie. »Nur in Ausnahmefällen«, sagte er, worauf sie meinte, dass ihn gewiss viele Kollegen um eine Professur ohne Lehrverpflichtung beneiden würden. Nun musste er ihr gestehen, dass er kein Professor war, sondern nur akademischer Rat. Das war im Grunde kein Problem für ihn. Er hatte längst seinen Frieden damit gemacht. Er hatte ja sogar seinen Frieden damit gemacht, dass er nicht einmal akademischer Oberrat war. Auch wenn es einmal eine Zeit gegeben hatte, wo er von einer Professur geträumt hatte. Von der dazu notwendigen Habilitationsschrift hatte er auch geträumt, ohne sie jemals zu schreiben. Er war für die Habilitationsschrift einfach zu wenig ehrgeizig und schlicht zu faul gewesen. Er war im Grunde schon für die Doktorarbeit zu wenig ehrgeizig gewesen, hatte sich aber durchgebissen. Dass er zu faul für die Habilitationsschrift gewesen war, hing wohl auch damit zusammen, dass ihm die soziale Motivation dafür gefehlt hatte. Schließlich brachte einem die Habilitation außer dem nach Vorruhestand klingenden Titel Privatdozent und einer unbezahlten Lehrverpflichtung vorerst nichts ein. Hinzu kam, dass ihm die Ratsstelle mehr oder weniger nachgetragen worden war. Aufgrund eines Dringlichkeitsbeschlusses wegen der damals gerade sprunghaft wachsenden Studentenzahl im Bereich Deutsch als Fremdsprache hatte es nur eine interne Ausschreibung gegeben und er stand faktisch ohne Mitbewerber da. Wer hätte da nicht zugegriffen? Als er Mercedes gestand, dass er kein Professor, sondern nur akademischer Rat war, meinte sie, dass er also ein echtes Problem habe. Ja, sagte er, und ein unlösbares dazu. Und einen Reifenschaden an ihrem Damenrad haben sie auch, ergänzte sie, worauf er sagte, dass er gehofft hatte, sie übersähe, dass es sich bei seinem Rad um ein Damenrad handelte. »Wo denken Sie hin?«, sagte sie. »Ich bin Archäologin.« Nun bogen sie von der Hauptstraße in eine Schotterstraße ab, die unmittelbar zu den Gräbern führte, und ihm fiel ein, dass er die Kolosse gar nicht gesehen hatte. Offensichtlich hatte er sie übersehen. Während sie in Richtung Ramsesgrab bzw. KV 49 fuhren, schlug Mercedes ihm vor, im Tal zu bleiben, seine Besichtigung zu machen und sich, wenn er wolle, auch an ihrem Arbeitsplatz umzusehen. Sie würde ihn gegen Abend wieder mit nach Luxor nehmen und im Hotel absetzen, samt Damenrad. Stefan war einverstanden, auch wenn er fand, dass sie sich den Nachsatz hätte sparen können. Aber sonst war er dankbar für den Vorschlag und freute sich, ihr bei der Arbeit zusehen und auch einen Blick in ein Grab werfen zu können, das der Öffentlichkeit unzugänglich war. Besichtigen wollte er natürlich das Grab des Tutanchamun. Aber schon beim Vorbeifahren hatte er gesehen, dass sich vor dem Grab eine so enorme Warteschlange gebildet hatte, dass er entschied, auf die Besichtigung zu verzichten. Wenn er schon die Cheops-Pyramide nicht gesehen hatte, dann brauchte er auch das Grab des Tutanchamun nicht zu sehen. Schlange stehen bekam ihm nicht. Schlange stehen in der Wüste erst recht nicht. Das Grab war ohnehin leer. Die Schätze konnte man im Kairoer Museum betrachten, das er allerdings auch nicht besucht hatte. Das Grab, an dem Mercedes arbeitete, lag zwar in der Nähe von dem des Tutanchamun, aber zugleich ein wenig abseits in einer Felsnische. Vor dem Grabeingang war ein Zeltdach gespannt, unter dem Stühle und ein Tisch standen, auf dem diverse Unterlagen ausgebreitet waren. Ein ägyptischer Wächter bewachte die Anlage, und außer dem Mann und Mercedes war niemand sonst zu sehen. Als er Mercedes nach den anderen fragte, sagte sie, dass sie zurzeit allein sei. Ihre Kairoer Begleiter seien ein Kollege aus Zürich und zwei seiner Doktoranden gewesen, die in der Nähe von Gizeh ein Projekt hätten, an dem sie arbeiteten. Sie selbst würde in 14 Tagen von einem ihrer Bonner Kollegen abgelöst werden, denn allzu lange könne man es hier nicht aushalten. Die Arbeit sei zwar interessant, aber auch sehr eintönig, und auch die ständige Sonne sei man irgendwann leid. Wobei sie, um die Wahrheit zu sagen, im Moment auch gar nicht damit beschäftigt sei, Funde aus dem alten Ägypten zu sichten und zu registrieren, sondern solche aus der Zeit von Howard Carter, der dieses Grab ja als erster entdeckt, alsbald aber wieder verschlossen und sich erst einmal dem wichtigeren Tutanchamun-Grab zugewandt habe. Sie erforsche momentan nicht das ägyptische Altertum, sondern die Entdeckungsgeschichte des ägyptischen Altertums. Sie betreibe demnach so etwas wie Wissenschaftsgeschichte der Ägyptologie. Dann forderte sie Stefan auf, sie in das Innere des Grabes zu begleiten, das mit elektrischem Licht ausgestattet und mit zahlreichen Kisten vollgestellt war, in denen sich, den Aufschriften nach, Holz, Stoff, Knochen, Steine, Scherben und Metall befanden. Ein einziger Behälter enthielt sogenannte Ostraka, Tonscherben also, die allerdings nicht im Grab selbst, sondern außerhalb des Grabes gefunden worden waren und die mit Arbeitsnotizen und Bauzeichnungen der Handwerker versehen seien. Die Bedeutung der Ostraka hatte Stefan sogleich eingeleuchtet. Was man aber mit Stoffresten oder Metallteilen aus der Zeit Howard Carters anfangen sollte, war ihm nicht klar. Als er Mercedes fragte, ob sie in dem Grab nicht auch ein funktionierendes Damenrad gefunden hätten, meinte sie, ihm mit ein paar Eselsknochen dienen zu können. Die seien schon ausgewertet, frühes 20. Jahrhundert, die könne er haben. Sie war zum Glück ein humorvoller Mensch, der über die eigene Arbeit lachen konnte. Dass sie diese Arbeit auch mit großem Ernst betrieb, konnte Stefan in den folgenden Stunden beobachten, in denen sie schweigsam und konzentriert unter dem Zeltdach saß und immer neue Objekte unter die Lupe nahm, vermaß, einige davon auch fotografierte, mit Etiketten versah, in eine Art Registerbuch aufnahm und wieder in die jeweilige Kiste zurückbeförderte. Sie hatte dabei ihre Kappe mit dem Nackenschutz abgesetzt und auch ihre Jacke ausgezogen. Und sie hatte, wie in Kairo, Arbeitsschuhe, Cargohosen und ein weißes, ärmelloses T-Shirt an, das mehr an ein Männerunterhemd als an ein T-Shirt erinnerte und unter dem sie einen Sport-BH trug. Sie gefiel ihm. Nicht nur wegen des Unterhemds. Auch ihr rotblondes, mit einem Band zusammengehaltenes Haar, ihre von der Sonne gebräunten Schultern und selbst die kurzen, blonden, ebenfalls ein wenig rötlich schimmernden Haarbüscheln unter den Achseln gefielen ihm. Glücklicherweise ließ sie sich weder von ihm noch von Touristen stören, die an dem Grab vorbeikamen und neugierig die Frau bei ihrer Arbeit beobachteten. Auch die unablässig auf das Zeltdach brennende Sonne und die staubige Hitze, die das ganze Tal erfüllte, schien sie nicht wirklich zu beeindrucken. Stefan hatte sich noch ein wenig im Vorraum des Grabes umgesehen und war schließlich aufgebrochen, um eines der kleineren Gräber zu besichtigen, in die man ohne Wartezeit hineinkam. Das Grab, ein eher unbedeutendes Prinzengrab, zeichnete sich durch einen äußerst langen und flach in den Berg getriebenen Gang aus, dessen Seitenwände mit bunten, geradezu kindlich anmutenden ägyptischen Figuren bemalt worden waren. Er fragte sich, während er den Gang hinabging und die Figuren zugleich an sich vorbeischreiten und zuweilen, wenn er seinen Schritt beschleunigte, auch vorbei tanzen ließ, ob die Ägyptologen eigentlich wussten, dass die alten Ägypter nicht nur den Comicstrip, sondern auch das Daumenkino erfunden hatten. Eines zum Hindurchgehen allerdings. Die Besichtigung des Grabes hatte ihn irgendwie erheitert. Der Weg dorthin aber war sehr beschwerlich gewesen. Das Tal der Könige war nicht gerade ein Kurpark. Schottersteine, Hitze und die unablässig die Sonne reflektierenden Kalksteinfelsen hatten ihm zu schaffen gemacht, so dass er froh war, irgendwann auch den Rückweg hinter sich gebracht und das vertraute, schattenspendende Zeltdach erreicht zu haben, unter dem Mercedes immer noch ihrer Arbeit nachging. Sie blickte auch nur kurz auf, als sie ihn sah, und sagte ihm, dass er sich ausruhen könne, wenn er wolle. Dabei zeigte sie auf eine geflochtene Liege, die gleich in der Nähe des Grabeingangs und im Felsenschatten stand. Er bedankte sich und streckte sich auf der Liege aus. Er hatte das Gefühl, dass ihn aus dem Grab kühle Luft anwehte. Irgendwann hörte er sogar Blätter rauschen. Das war wahrscheinlich Mercedes gewesen, die mit ihren Papieren raschelte. Das Rascheln der Blätter sowie die Anwesenheit der still vor sich hin arbeitenden Archäologin wiegten Stefan bald in einen dämmerhaften, schlafähnlichen Zustand. Das Bild einer italienischen Landschaft stieg in ihm auf, irgendwo in den Albaner Bergen, wo er einmal an einem heißen Augusttag vor einem Nymphäum, einer von feenhaften Libellen umschwirrten Bergquelle, eingeschlafen war. Auch dort war es kühl gewesen, und auch dort hatten die Blätter geraschelt, während draußen, außerhalb seines Schattenreichs, die Mittagssonne brannte. Jetzt träumte er, dass er friedlich schlief, sich mit säuglingshafter Seligkeit dem italienischen Dämmerschlaf hingab. Irgendwann aber verwandelte sich sein Traumbild, was wohl auch daran gelegen haben mag, dass die Sonne tiefer gesunken, der Felsenschatten schmaler geworden und er nun der Nachmittagssonne ausgesetzt war. Ihm wurde heiß. Er begann im Halbschlaf zu schwitzen und er träumte nicht mehr von einer kühlen Quelle und feenhaften Wesen, sondern davon, wie er einen stickigen und zusehends schmaler werdenden Gang hinabstieg, an dessen Ende eine Tür war. Er öffnete die Tür und betrat einen Raum, in dem eine unbekleidete Frau auf einer Holzkiste saß, die den Körper eines jungen Mädchens und das Gesicht seiner nicht mehr jungen Mutter hatte und ihn aufmerksam ansah. Er hätte gar nicht erst, wie er es später dann getan hatte, in Freuds Traumdeutung die Bemerkung zu lesen brauchen, dass das Eindringen in enge Räume und das Öffnen verschlossener Türen zur gebräuchlichsten sexuellen Symbolik gehörte, um noch im Schlaf zu wissen, dass er sich auf gefährlichem Terrain befand. Wobei es nicht die inzestuöse Verlockung war, die ihm so gefährlich erschien. Ihr hatte er im Traum trotz des Ausblicks auf den Mädchenkörper sehr gut widerstehen können. Schließlich war da dieses Gesicht. Gefährlich kamen ihm vielmehr die zunehmende Temperatur vor, die, ganz wie in der Pyramide, immer mehr anstieg, je länger er dort verweilte, sowie die Tatsache, dass mit zunehmender Erwärmung das Licht in dem Raum immer schwächer wurde und schließlich ganz erlosch. Er schwitzte, schnappte nach Luft und war bald von vollständiger Schwärze umgeben. Es war so dunkel, dass er die Frau nicht mehr sehen konnte. Dass sie noch dort war, dessen war er sich sicher. Aber weder sie noch die Kiste noch irgendetwas anderes war in der Dunkelheit auszumachen. Er schloss für einen Moment die Augen, um sich ganz auf sein Gehör zu konzentrieren. Nachdem er einige Sekunden gelauscht und nicht das leiseste Geräusch registriert hatte, spürte er plötzlich und ohne jede Vorwarnung den Atem der Frau so dicht vor seinem Mund, dass er ihn unwillkürlich einatmete. Er schrie auf, sowohl im Traum wie in der Realität. Letzteres erkannte er daran, dass zuerst der Wächter, der die ganze Zeit am Rand des Zeltdachs auf einem Hocker gesessen hatte, und dann auch Mercedes aufgesprungen waren. Nachdem beide sich vergewissert hatten, dass ihm nichts passiert war, setzte sich der Wächter wieder, während Mercedes an seine Liege trat und fragte, was los sei. »Nur schlecht geträumt«, sagte er, während sie für einen kurzen Moment seine Stirn mit ihrer Hand berührte und dann sagte, »Sie sind schweißnass.« Ihre Hand war trocken und kühl, und er hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie noch länger auf seiner Stirn liegen geblieben wäre. »Es ist die Sonne«, sagte er, und wies zugleich auf den Schatten, der weitergewandert war und ihn in der Sonne zurückgelassen hatte. Mercedes antwortete nur, dass man sich in Afrika auch an der Abendsonne verbrennen könne. Mit dieser Bemerkung wandte sie sich wieder von ihm ab und begann damit, ihre Papiere und Aufzeichnungen zu sortieren und einiges davon in einer Aktentasche zu verstauen. Anscheinend hatte sie für heute genug getan und sie konnten aufbrechen. Nachdem sie ihre Papiere verstaut hatte, wies sie den Wächter an, alles andere in dem mit einer Eisentür gesicherten Vorraum des Grabes zu verschließen. Der Wächter blieb am Grab. Möglicherweise schlief er auch dort, während sie sich in den Toyota setzten und Richtung Luxor fuhren. »Ich freue mich schon auf den Pool«, sagte er, als sie von dem Schotterweg auf die Hauptstraße abbogen, worauf sie mit einem »beneidenswert« reagierte, so dass er Mut bekam, sie zu fragen, ob sie ihren Badeanzug dabei habe und mitkommen wolle. Sie sagte zu. Ihr Schwimmzeug und ein Badetuch habe sie immer im Wagen, da sie des Öfteren nach der Arbeit in eines der Touristenhotels zum Schwimmen gehe. Sie und ihre Kollegen seien in einer Privatwohnung untergebracht, welche die Universität Bonn angemietet habe, und einen Pool gäbe es dort natürlich nicht. Als sie die Hoteleinfahrt erreicht hatten, stand die Sonne bereits tiefrot am Horizont. Am Pool waren nur noch wenige Gäste. Die meisten hatten sich entweder in ihre Bungalows zurückgezogen, um sich auf das Abendessen vorzubereiten, oder sie hatten sich auf der kleinen, stufenförmig angelegten Terrasse direkt über dem Flussufer niedergelassen, wo während des Sonnenuntergangs klassischer Musik gelauscht wurde. Diesmal war es kein Verdi, sondern Wagner. Irgendeines seiner Opernvorspiele, aus Rheingold oder der Götterdämmerung. Angelockt von den Klängen und nachdem er das beschädigte Fahrrad zurückgegeben hatte, beschlossen sie, sich vor dem Schwimmen ebenfalls einen Moment dorthin zu setzen. Man konnte diese abendliche Musikstunde als kitschiges Touristenvergnügen empfinden und hätte ihm jemand davon erzählt, hätte er die Nase gerümpft. Wenn man aber dort saß, der sinkenden Sonne nachsah und die sich langsam in schwarze Schatten verwandelnden Kühe und Ochsen im gegenüberliegenden Ufergras betrachtete, während die Ibisse über dem Wasser kreisten, und der Wiederhopf noch einen letzten Sturzflug in den dunkelrot aufflammenden Fluss machte, dann war es kein Kitsch, sondern Balsam für die erholungsbedürftige Touristenseele. Zumal die Hotelgäste alle großen Respekt vor der von Wagner-Klängen erfüllten Stille zeigten. Auch die älteren Herren mit den karierten Hosen, die hier ebenfalls nicht fehlten, lauschten andächtig der Musik. Wobei er sich als unbeteiligter Beobachter schon hätte fragen können, was so ein Amerikaner eigentlich dachte, wenn er hier am Nil saß, Wagner hörte, auf das Wasser sah und die Verlachen dabei beobachtete, wie sie ihre Tiere aus dem Schilfgras zurück in die Verschläge führten. Als unbeteiligter Beobachter hätte er sich natürlich genauso gut fragen können, was er selbst eigentlich dachte, wenn er hier zwischen Schweizern, Amerikanern und ein paar Franzosen meist mittleren Alters darauf wartete, dass Wagners Rheintöchter gleich mit dem Wagalawaya beginnen würden, während unten am Flussufer die Kinder der Verlachen dabei waren, trockenes Schilflaub und dürres Brennholz zu sammeln und in ihre irgendwo hinter der nächsten Flussbiegung liegenden Lehmhäuser zu tragen. Er war aber kein unbeteiligter Beobachter und er dachte allenfalls einen kurzen Moment daran, dass so ein abendliches Konzert wie Freizeitgestaltung nach Kolonialherrenart aussah, wenn überhaupt. Ihn bewegte vielmehr die Frage, wie der Abend wohl weitergehen würde und ob er gerade dabei war, eine harmlose Urlaubsbegegnung in seinem Hotelbett enden lassen zu wollen. Normalerweise tat er so etwas nicht, schließlich war er verheiratet. Aber normalerweise saß er auch nicht bei Sonnenuntergang mit einer nicht mehr jungen, aber attraktiven Archäologieprofessorin, die Mercedes hieß, Männerunterhemden und Arbeitsschuhe mit Eisenkappen trug, am Nilufer und hörte Wagner. Eine perfekte Dramaturgie der Hoteldirektion hatte dafür gesorgt, dass die Ouvertüre mit dem endgültigen Eintauchen der Sonne hinter dem Horizont endete. Auf das Wagalawaya und den Einbruch der Dunkelheit wollten sie nicht mehr warten, sondern gingen hinüber zum Pool, wo sie sich in den Kabinen umkleideten und ein paar Runden schwammen. Mercedes auch hier sportlich und mit Kraulschlag, während er sich auf dem Rücken liegend eher treiben ließ und herumpaddelte. Danach nahmen sie ihre Sachen und gingen noch nass und mit umgehängten Handtüchern in den Bungalow. Als Stefan Mercedes fragte, ob sie ins Bad gehen wolle, um sich abzutrocknen und umzuziehen, meinte sie nur, »Nicht nötig, ich trockne mich hier ab.« Sie bat ihn aber, die Tür und die Vorhänge zu schließen. Dann zog sie sich den Badeanzug aus, während er sich zuerst um die Tür und um die Vorhänge kümmerte und dann ebenfalls rasch abtrocknete und aufs Bett legte. Die Vorhänge hatte er bis auf einen kleinen Spalt geschlossen und sah nun im Dämmerlicht, wie Mercedes sich zuerst den Körper und dann die Haare trocknete. Sie tat es auch jetzt wieder mit hoch erhobenen Armen und kreisenden Beckenbewegungen, und er konnte ihren sportlichen Körper bewundern, der nun allerdings, wo sie nackt war, einen noch größeren Kontrast zu ihrem Gesicht bildete, das eben das Gesicht einer älteren, 55- oder gar 60-jährigen Frau war. Er hatte bisher nicht gewagt, sie nach ihrem Alter zu fragen und würde es auch jetzt nicht tun. Er konnte schlecht das Alter anderer Menschen schätzen, was wohl mit seinem eigenen, diffusen Altersgefühl zusammenhing. Und er wollte jetzt auch gar nicht wissen, wie alt sie wirklich war. Das redete er sich zumindest ein. Andererseits wäre es ihm doch ein wenig unheimlich gewesen, mit einer 60-jährigen Frau ins Bett zu gehen, zumal er dazu neigte, sich in intimen Situationen, allem Augenschein und aller Realität zum Trotz um einiges jünger zu fühlen, als er war, und sich darum auch über eine deutlich jüngere Partnerin gar nicht gewundert hätte. Über eine deutlich ältere Partnerin wunderte er sich schon. Er wollte sich aber nicht wundern, sondern sich viel lieber dem Augenblick hingeben.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.